Ach, liebe Leute, ich darf euch begrüßen zu einer ganz neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag Menschen aus der Spiele- und Medienbranche zum Plausch treffen darf. Und eine Zeit lang sah es gar nicht so aus, als würde diese Folge überhaupt ausgestrahlt werden können. Es lag daran, dass mein Aufnahmeprogramm mehrere Fehlermeldungen unter mein Kopfkissen gelegt hatte und sagte, pssst, lieber Dom, wahrscheinlich hat es nicht geklappt. Aber die Aufnahme hier liegt euch zu Füßen, zu Ohren, wo auch immer ihr sie platziert habt. Das soll euch sagen, es hat funktioniert. Das Aufnahmeprogramm hat sie wohl getäuscht und einmal zu sehr in den roten Farbtopf geschaut. Die Fehlermeldungen stellten sich als ihrerseits Fehlermeldung heraus. Und es hat alles funktioniert. Und deswegen kann ich euch präsentieren gleich zwei prall gefüllte MP3-Dateien, eine von mir und eine von meinem Gast namens Rüdiger Brandes, der eigentlich ganz andere Pläne hatte. Damit meine ich nicht das Vorbeischauen bei unserem Gespräch, sondern seinen Berufsweg. Bevor ich aber zu dem komme, möchte ich kurz eine kleine Verlautbarung hinauswerfen in diese Welt. Und zwar, ich bin bis oben hin stolz gefüllt, erfüllt, und muss es deswegen kurz hier platzieren in dieser kleinen Anmoderation, Monolog, Plausch Angelegenheit. Und zwar bin ich jetzt unter die Bauern gegangen. Es gibt ja hier einen Balkon, den ich benutzen kann, der zu unserer Wohnung gehört. Und den habe ich bebaut mit einer Reihe von Nutzpflanzen, Zitronenbaum, Spitzpaprika, Tomaten, Basilikum, Knoblauch, Lavendel. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Vielleicht doch. Jedenfalls eine Reihe von Pflanzen und ich bin sehr stolz, dass sie dort wachsen und gedeihen und bestimmt in wenigen Jahren die ersten Knospen hinausdrücken. Und einen Weinstock auch. Und dann aber gab es jetzt heute Nacht und ich hoffe, liebe Leute, ihr seid da draußen gut durchgekommen oder kommt gerade noch gut durch. Ein riesiges Unwetter. Ein Tiefdruckgebiet, das sich zog über Deutschland, vor allem Mitteldeutschland, Umgebung Kassel hat es dolle getroffen, aber auch hier in Hamburg hat es ordentlich geschüttet und auch ein bisschen gehagelt und ich hatte heute Nacht dolle Angst, dass die Pflanzen, die ich hier, also wie ein Arenaleiter mit Pflanzen-Pokémon voller Liebe hochgezogen habe, dass die es nicht schaffen. Und dann bin ich nachts immer mal wieder aufgewacht und unruhig auf und ab gewandert vor dem Balkonfensterchen. Aber es hat alles funktioniert. Die Pflanzen haben überstanden, haben es überlebt. Und ich freue mich, vielleicht in 5 Jahren die erste Tomatenernte hier verlauten zu können. Ich erzähle das jetzt in einem, also abgeklärt, cool, lässigen Ton, wie man mich kennt. Aber es hat mich tatsächlich sehr unruhig gemacht. Und diese Energie, die Unruhe-Energie, die musste raus. Und ihr da draußen seid heute quasi die Ersten, zu denen ich so richtig sprechen kann. Und deswegen habe ich es euch erzählt. So, das musste raus. Das war mir eine wichtige Angelegenheit. Huch, was war denn das? Ja, ich kann es euch verraten. Das war der kleine Werbungswagen, der hier gerade auf den Dorfplatz gefahren ist, weil an dieser Stelle hier eine kleine Werbeeinblendung auf euch wartet. Ihr werdet euch wundern und sagen, was, Werbung, wie kann das denn sein? Ich kann es euch erklären. In den über 300 Folgen, die bisher hier bei Okay Cool trifft, jeden Sonntag ausgestrahlt wurden, habe ich gesagt, über 3 Jahre? Ja, das ist korrekt. Hat es noch nie ein E-Mail-Schreiber oder Schreiberin geschafft, mich zu überzeugen, über eine Kooperation, über ein Sponsoring nachzudenken. Ich habe das nie ausgeschlossen, aber die Anfragen, die ich in der Vergangenheit bekommen habe, waren entweder verrucht, seltsam oder kamen aus der Spiele- und Tech-Branche, wo ich direkt gesagt habe, liebe Leute, auf gar keinen Fall, hab hier eine journalistische Integrität zu verlieren, könnt ihr vergessen. Und dann meldete sich und also exakt so ist es auch wirklich passiert. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Ein Berliner Unternehmen bei mir namens Holy und die machen Eistee. Und ich war sehr skeptisch und dachte mir, alles klar, Eistee spielt in meinem Alltag keine Rolle. Ich guck mir das mal vorsichtig an und probiere das mal. Dann haben die mir so ein Probierpaketchen zugeschickt und der Twist von diesem Produkt ist, das ist Pulverform, zuckerfrei und man knallt sich das in kaltes Wasser, am besten noch mit Eiswürfeln, macht einen Deckel drauf, schüttelt und dann hat man einen halben Liter Holy-Tee in abgefahrenen Geschmackssorten. Und das meine ich wörtlich, da sind Geschmacksrichtungen dabei, von denen ich gar nicht wusste, dass man sie in Pulverform drücken kann. Ihr habt mir hier auf dem Zettelchen das mal aufgeschrieben. Und zwar zum Beispiel, Achtung, Mango, Passionfruit und Black Tea, okay, alles klar. Dann aber auch Blackberry und Black Tea, Acai und Hibiskus, Raspberry, Vanilla, das ist ein No-Brainer und einiges anderes. Und dann stand ich da in der Küche und habe all diese Tüten nacheinander in diesen halben Liter Wasser reingeworfen, also alle separat für sich natürlich, waren mehrere Flaschen, die wir da verkostet haben an dem Nachmittag. Und dann stellen sie heraus, okay, ist lecker. Und dann haben wir miteinander gesprochen, die Leute von Holy und ich, und haben die mir gesagt, du kannst hier einfach erzählen, was du möchtest, es gibt keinen Knebelvertrag. Und dann dachte ich mir, alles klar, kann niemand verlieren, ist ein leckeres Produkt, ich empfehle es gerne weiter, habe ich auch schon einmal getan. Vor, ich glaube, 4 Wochen oder so, habe ich schon mal davon erzählt. Und dann haben mir tatsächlich hier auch Leute geschrieben und gesagt, hallo, ich habe es gekauft, ist tatsächlich lecker. Und da war ich sehr froh, dass es nicht nur mir so geht. Deswegen, an dieser Stelle, eigentlich nur der kleine Hinweis, dass es Holy gibt, dass sowas existiert, dass ihr auch einkaufen könnt bei Holy und euch versorgen könnt mit Tee. Es gibt da einen Link, wenn ihr den benutzt, bekommt ihr einen ordentlichen Rabatt. Und zwar läuft dieser Link erst einmal über folgende Seite, Quatsch, also der Link lautet wie folgt, weareholy.com und dann /okaycool, also wir sind holy.com/okaycool. Und dann könnt ihr reinschmeißen in den Warenkorb, was euch gefällt. Meine absolute Empfehlung ist tatsächlich das Eistee-Probierpaket. Da sind eine Reihe von diesen Eistee-Sorten, die ich gerade genannt habe, in kleinen Probiertütchen. Da kriegt ihr eine ganze Reihe von denen in so einem kleinen, wie sagt man denn, Pappkarton. Und dann könnt ihr, wenn es eh nicht schon über den Link automatisch passiert ist, einfach beim Warenausgang OKCOOL 5 eingeben. Dann bekommt ihr einen Rabatt. Dann kostet dieses Probierpaket ein bisschen mehr als 13 Euro und dann wird euch das zugeworfen. Jawohl. Der Hinweis von mir an euch, ich find's lecker und dachte mir, ich erzähl euch mal davon. So, weiter geht's. So, Rüdiger Brandes scharrt schon mit den Hufen quasi. Er ist bereit, mit uns zu sprechen, beziehungsweise mit mir. Bevor es soweit ist, möchte ich noch ganz kurz erklären, wer ist er denn eigentlich? Damit ihr schon mal einen groben Überblick habt. Für mich nämlich war er auch ein Mensch, ich erzähle davon auch in der Folge Näheres, den ich gar nicht kannte, bevor ich ihn kennengelernt habe. Und zwar ist Rüdiger Brandes Producer, arbeitet also in der Spielebranche, jetzt aktuell maßgeblich bei dem schon seit vielen Jahren existierenden Studio Flying Sheep und ist da in der Entwicklung involviert, vor allem von HTML-Spielen und Mobile Games. Die machen eine ganze Reihe von Dingen. Aber fast noch interessanter ist tatsächlich sein Weg außenrum und dorthin. Er kommt nämlich eigentlich aus der Academia. Er hat unter anderem Geschichte studiert und sich in dieser Zeit, das ist auch schon einige Jahre, liegt das zurück, immer interessiert, wie man Videospiel und Geschichte zusammenbringen kann. Damals allerdings, davon wird er auch erzählen, war das alles noch in einer Zeit, in der sowas wie Game Studies und History Games Fremdwörter waren, erst recht im deutschsprachigen Raum. Obwohl, also ernst genommen sind das ja heute auch noch Fremdwörter, grammatikalisch, aber ihr wisst, was ich meine. Und deswegen hat er das so ein bisschen schmeißen müssen, ist in die Spielebranche reingerutscht und hat dann erste Erfahrungen gesammelt und dann auch ein eigenes Entwicklerteam gegründet. Ominöser Name, darüber werden wir dann sprechen. Achtung Autobahn, also heißt das Studio, nicht, dass ihr jetzt denkt, huch, ich muss links abbiegen. Und darüber haben wir gesprochen. Also quasi das Spannungsfeld seiner frühen Academia-Jahre an der Uni, den Weg durch die Spielebranche, was er dort so erlebt hat und warum er jetzt versucht, wieder zurück ein bisschen in die Welt der Wissenschaft zu kommen. War ein sehr schönes, buntes Gespräch. Und wir haben im Grunde, also eigentlich will ich nur sagen, wir haben richtig abgenördet über Geschichte und History Games. Das müsst ihr so ein bisschen jetzt ertragen, aber ich fand es fantastisch. Und vielleicht könnt ihr was mitnehmen. So, also, viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen mir und Rüdiger Brandes. Es ist aber auch gerade, also ich habe einen langen Marsch hinter mir, bevor ich aber zu dem komme, ich muss mal aus Neugier fragen, da ja jetzt wieder die Zeit der Ventilatoren angerückt ist, kannst du es benennen, was für ein Modell bei dir gerade steht und arbeitet?
Ich habe das Ding in meiner WG mal gefunden, als ich eingezogen bin. Es ist ein, da steht Alter drauf, glaube ich.
Was steht da
oder?
Drauf?
Nee, da steht nicht Alter, das ist nur ein Wunschdenken. Älter? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe ihn, damals waren zwei davon, standen in der WG schon rum, als ich eingezogen bin.
Ja.
Und seitdem habe ich die immer mitgenommen, das heißt, kein
aber,
Plan.
Wie viele Jahre ist das schon her?
Dass ich, also die damalige WG, das ist sechs Jahre her.
Boah, wirklich? Und seitdem begleitet dich der Ventilator?
Das geht ja. Das ist nicht so lange.
Na, also sechs Jahre. Also es kommt natürlich auf den Kontext drauf an. Ich sag mal, im Kosmos der Dinge sind sechs Jahre nicht viel, aber für ein vierjähriges Kind ist das eine ganze Menge.
Ja, für ein vierjähriges Kind schon. Schon. Nö, habe ich immer noch das Ding.
Krass, ja, also ich habe hier im Hintergrund bei mir, um es auch kurz zu erzählen, Moment, du hast aber noch nicht verraten, wie er aussieht. Was ist denn das jetzt für ein Teil?
So ein kleines weißes Ding mit so einem, dass man es auf den Boden stellen kann und überall hinstellen kann. Also ist nicht unbedingt so eine große Säule.
Und genau so eine habe ich nämlich. Ich bin da sehr stolz drauf, so teuer war sie auch gar nicht, aber sie ist fantastisch. Vor 3 Jahren, glaube ich, gekauft in Berlin und dann mitgenommen in meine neue Wohnung nach Hamburg. Und das ist ganz toll. Sie zeigt nämlich auch an, mit was für Bedingungen sie gerade arbeitet, diese Säule, weil vorne so ein Display drauf ist und da wird die Raumtemperatur angezeigt.
Ja, das hatten wir mal im Büro. Da habe ich sowas, einer von uns hatte das da. Aber zu Hause habe ich das nicht.
Ist das Büro von Flying Sheep?
Genau, da hatte Top. Das einer.
Guck mal, da komme ich später dazu. Aber jetzt musste ich kurz erstmal erfahren, was da bei dir für frische Luft sorgt. So, du, und es gibt noch was anderes, was ich dir direkt zuallererst eigentlich sagen wollte. Diese Ventilatoren, die haben sich jetzt so ein bisschen reingedrängt. Eigentlich wollte ich dir zuallererst was ganz anderes sagen, weil da habe ich mich ganz toll gefreut. Vielleicht hast du dich ja gefragt, Mensch, wie ist er eigentlich auf mich gekommen? Vielleicht hast du dich das auch nicht gefragt. Ich möchte es trotzdem quasi vorauseilend auflösen und erklären. Das war nämlich sehr lustig. Für mich spektakulär, möchte ich fast sagen. Ich scrollte eines Nachts, ne, was man halt so macht, so 4 Uhr oder was, keine Ahnung, lag ich schlaflos vor dieser Twitter-App und guckte so durch die Welt. Und dann entdeckte ich einen Tweet, der war zu diesem Zeitpunkt schon ein paar Stunden alt, einen Tweet von dem Twitter-Account von Value, der Value-Conference in Leiden. Ja. Und dieser Tweet zeigte vor allem ein Bild und dieses Bild wiederum zeigte dich, weil du hast da einen Vortrag gehalten und das war ein ganz tolles Bild, du standst da, sehr gut zu erkennen vor einer noch größeren Leinwand oder Quatsch Leinwand, ne, wo man halt mit dem Beamer was drauf wirft und da stand der Vortragstitel drauf, den du dort gehalten hast in Leiden und zwar hieß es dort Developing Entertaining Games Based on Political History and Government Funding. Und dann dachte ich mir, um Gottes Willen. Also zwei Dinge hochinteressant. Zum einen der Vortragstitel und damit offenbar auch die Arbeit, die du so machst. Und das zweite ist, und darauf muss ich kurz zuerst einsteigen, dass du bei dieser Value-Conference warst. Und das ist eine Konferenz, für alle, die es nicht kennen, die bewegt sich so an der Schnittstelle, und bitte Blutgrätsche deinerseits, wenn ich da jetzt was Falsches sage, an der Schnittstelle zwischen Games und interaktiven Medien und Geschichte und Geschichtsvermittlung und all diesem Kram. Und das ist eine Konferenz, die ich schon seit vielen Jahren verfolge, weil sie ursprünglich auch mal ein ganz großes Auffangbecken für die Arkeo-Gaming-Leute waren. Und jetzt muss ich dich fragen, sagt dir das was? Arkeo-Gaming?
Ja,
ist,
sagt mir was.
Ich dreh durch.
Ich habe nie viel damit zu tun gehabt, aber ich habe es immer wieder encountered. Also das ist halt, also ich weiß gar nicht, wenn ich zum ersten Mal davon gehört habe. Wahrscheinlich noch in Zeiten, als ich noch hauptberuflich sozusagen Historiker war.
Ja.
Ja, aber im weiteren Detail hatte ich damit bisher nichts zu tun. Ich weiß auch, dass die Value Foundation damit was zu tun hatte.
Ja.
Ja. Aber die traurige Wahrheit ist ja, dass es, obwohl das etwas merkwürdig klingen mag, zwischen Archäologen und Historikern irgendwie doch so eine Wand gibt.
Das ist nämlich auch eine Wahrnehmung, die ich habe. Also für den Hintergrund, du weißt es vielleicht nicht, ich habe selber klassische Archäologie studiert und bin jetzt ja quasi ganz woanders unterwegs, aber mein Herz schlägt ganz dolle für dieses Fach und für diese Disziplin und ich mag alte Geschichte und all den Kram auch und für all jene, die jetzt die Feinunterschiede nicht kennen, Archäologie, ganz easy runtergebrochen, beschäftigt sich mit den materiellen Hinterlassenschaften, während alte Geschichte oder Geschichte insgesamt vor allem Textquellen als ne, Rand zieht zur Analyse. Und da gab es auch im Studium immer schon so zwei, ich sag mal, fast schon konkurrierende Häuser wie bei Hogwarts oder was, keine Ahnung. Und dort kommt mir das so ähnlich vor, dass diese Forschungsfelder auch im Bereich der digitalen Medien und Spiele und sowas immer so ein bisschen nebeneinander herarbeiten. Und du scheinst den Eindruck auch zu haben.
Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, woran es liegt. Es liegt wahrscheinlich größtenteils an der europäischen oder generell nicht nur europäischen, globalen Wissenschaftskultur, die halt es sehr gerne mag, sich in einzelne Disziplinen zu unterteilen, ja, und dann die auch darüber zu legitimieren, dass sie besonders wertvoll bei einem bestimmten Gegenstand argumentieren kann. Also man sieht es mit Game Studies, die sich in den letzten 20 Jahren, sagen wir mal, wahrscheinlich sogar noch länger, aber besonders in den letzten 20 Jahren herausgebildet haben, die eben vor allem durch ihre Institutionalisierung Anerkennung finden konnten. Und das ist auf der einen Seite cool, weil danach gibt es dann Fachjournale und alles Mögliche und drum und dran und Geld. Auf der anderen Seite isoliert es einen dann oftmals auch, wie soll ich sagen, auf unnatürliche Art und Weise von verwandten Fächern. Leider. Und die Geschichtswissenschaft, und ich tippe mal die Archäologie ähnlich, also gerade die alte Geschichte ist es auch in meiner Wahrnehmung so ein bisschen, sind eigentlich sehr konservative Fächer. Das heißt, die sind manchmal so ein bisschen kontaktscheu, was andere Sachen angeht. Aber das gilt eigentlich für alle gesamt in dieser Ecke.
Hast du jemals reflektiert, warum dich Geschichte mehr interessiert als Archäologie? Das würde mich ja wahnsinnig interessieren.
Es ist tatsächlich ein ökonomischer Grund gewesen. Echt? Ich habe als in der Schulzeit natürlich da jetzt nicht großartig drüber drüber nachgedacht. Weil da war es für mich, das gehörte zusammen, weil man muss natürlich, um irgendwas über alte Städte sagen zu können oder sagen über die Antike zu verstehen, dann gräbt man das natürlich aus. Das macht doch Sinn und hat die Materialitäten und die Nichtmaterialitäten haben da gar nicht den großen Unterschied gespielt. Das habe ich eigentlich erst so richtig mitbekommen, als dann so in die Oberstufe sich mehr und mehr mit Textquellen spezifisch auseinandersetzt. Warum ich sage, es war ein ökonomischer Grund, ist, dass ich, mein Vater ist eigentlich Lehrer, hat aber dann nie gearbeitet und arbeitet so im Bereich der mittelalterlichen Geschichte. Das heißt, darüber habe ich auch den Zugang zur Geschichte gehabt. Und darüber wusste ich, dass es dass gerade Archäologie halt um einiges, wie soll ich sagen, geldintensiver ist, wenn man sich da als Individuum durchsetzen will und extrem viel auch Forschungsgelder gerade um diese Ausgrabungsstätten zu machen oder da hinzukommen und so weiter braucht. Und so dummes wenn du nicht unbedingt dieses Geld mit reinbringst, ist es vielleicht unwahrscheinlich, dass du da sozusagen vorankommst. Also ich will meinem Vater jetzt nicht die Schuld geben, aber darüber wurde halt geredet. Ja. Und ich komme jetzt nicht aus einer Familie mit viel Geld oder Kontakten zu Geld und entsprechend war dann also das war jetzt nicht zwingend der Hauptgrund, aber das ist auf jeden Fall mit ein Grund, warum ich Geschichte angefangen habe zu studieren und nicht Archäologie.
Ja, also da sprichst du auch wirklich was an. Ihr habt das auch im Studium bei mir gemerkt. Da gab es die Diskussion Studiengebühren ja oder nein. Und ich habe in Heidelberg und Rom studiert, wo es zeitweise Studiengebühren gab und dann zeitweise auch wieder nicht. Dann waren sie wieder abgeschafft. Und so sehr wir uns auch alle über die Abschaffung der Studiengebühren gefreut haben, weil das insgesamt die akademische Landschaft etwas geöffnet hat, merkte man dann im Speziellen im Archäologiestudium, hier entstehen plötzlich Kosten, sage ich mal, die vorher von den Studiengebühren gedeckt waren. Und da rede ich vor allem von den Ausgrabungen. Da hieß es nämlich, alles klar, liebe Leute, klassische Archäologie bedeutet Mittelmeerraum, interessiert euch. Ihr müsst da auch mal hin, ne? Ihr müsst da auch mal Steine aus dem Boden holen und das geht am besten in, weiß ich nicht, Süditalien und Griechenland und dorthin eine Reise zu bezahlen. Also nicht nur Flug, sondern auch die Busse ins hinterste Hinterland. Da fährt man ja nicht ins Hotel, sondern da, wo quasi keine Infrastruktur ist und dort alles zu bezahlen, das konnten sich manche Studierende im Studium, die schon im Studium waren, gar nicht leisten. Und jetzt kommt der größte Knackpunkt. Diese Ausgrabungen waren verbindlich. Man musste die Ausgrabung machen, um einen Abschluss zu bekommen für die praktische Erfahrung. Und das war, also für viele aus meinem Jahrgang und die da studiert haben, waren es sehr schwierige Monate. Mein Gott, deswegen, ich kann das gut nachvollziehen.
Ja. Also ist ja auch ich habe 2008 angefangen zu studieren. Das war ja sozusagen direkt da, als die Bildungsstreiks dann richtig anliefen. Das war 2008, 2009, vielleicht auch noch 2010 ein bisschen, ist jetzt schon wieder ein bisschen her, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ein großer Punkt neben der Studienbegünstigungsabschaffungssache war halt, das wurde daraus ein bisschen reduziert medial, aber es ging ja vor allem auch darum, generell das Studieren, Bildung viel erschwinglicher zu machen und niederschwelliger und das halt, die Studiengebühren haben jetzt sozusagen in Anführungsstrichen ein bisschen geholfen, die haben oftmals vor allem, aber da hat man auch wieder gemerkt, ne, du hast gesagt Heidelberg, ich weiß nicht, ob die damals auch in der Exzellenzinitiative waren, ich würde fast raten, war in Göttingen auch und da hat man schon den Unterschied gesehen zwischen diesen Unis, die in diese Exzellenzinitiativen reinkamen und wie die sich auch ein Bein ausgerissen haben, da drin zu bleiben, weil da wieder extra Gelder kommen. Da kommt dieses kompetitive Denken und ja, also im Grunde, das ist ja inzwischen schon gerade so altmodisch, das zu sagen, aber diese neoliberale, als neoliberaler Einfluss auf die Forschungsumgebung war damals ja halt sozusagen im Vormarsch. Jetzt ich weiß nicht, wie es jetzt ist, zumindest international scheint der Neoliberalismus ja ein bisschen angeschlagen zu sein. Aber das spielte natürlich bei den Bildungsstreiken eine große Rolle. Also, dass eben, die Bildung halt zugänglich bleibt eben zumindest auf dem Niveau, dem es ist, und dann am besten noch zugänglicher wird.
Wie weit führt dich denn eigentlich der akademische Weg durch die Welt der Historiker? Also wie weit bist du denn diesen Weg gegangen?
Bis in die Promotion, aber nicht abgeschlossen.
Abgefahren.
Also ich habe halt von 2008 bis 2012, will ich sagen, 2013, habe ich den Master und Bachelor gemacht in Geschichte, Literaturwissenschaft und Kulturanthropologie. Also es gibt auch so einen Ethnologen-Teil in mir. Mhm. Und habe ich dann angefangen zu promovieren, nach einem kurzen, sehr kurzen Stint im Versuch, in den Filmjournalismus zu gehen, was überhaupt nicht mein Ding war. Und ja, dann habe ich halt, habe ich angefangen zu promovieren. Damals, ich habe das noch damals nicht Games genannt, weil ich das Gefühl hatte, dass ich damit schwierigere Not habe. Und das Schönste wollte ich über digitale Simulationen
sehr gut.
promovieren. Das war genauso schwierig. Und da bin ich so ein bisschen zwischen den Games und sowas, auch sowas wie archäologischen Simulationen, ne? Digitalen Nachbauen und so ein Krams, habe ich versucht, das zu machen. So ungefähr 3 Jahre. Diese 3 Jahre waren halt so das typische Promotionsgedöns mit haufenweise Bewerbungen an irgendwelche Promotionskollegs und Stellen und sonst was alles zu schreiben in Deutschland damals. Ich glaube, Deutschland ist besser aufgestellt inzwischen, was Game Studies oder vor allem Historical Game Studies angeht. Fühlte sich damals an wie eine Wüste und ich bin da halt nirgendwo weitergekommen, hatte immer so 3 Jobs meistens nebenher, einen in der Uni, einen in der Bibliothek und einen noch irgendwo anders, ne, weil es ja nicht reicht. Und nach 3 Jahren habe ich mir dann gesagt, nee, jetzt reicht's auch mal, weil es geht halt nicht weiter. Und so bin ich dann im Endeffekt in der Spielebranche gelandet, dann habe ich gedacht, ich gehe da rüber.
Zu diesem Sprung kommen wir gleich. Ich entnehme deiner Geschichte, dass dich die Idee, irgendwie dein akademisches Studium mit Spielen oder digitalen Simulationen zu verbinden, dass der Gedanke schon länger da war. Also hat es sich durch dein Studium schon so ein bisschen durchgezogen oder war die Promotion der erste Raum, wo du gesagt hast, alles klar, ich versuch's mal. Ich gucke mal, was passiert, wenn ich jetzt diese beiden offenbar Leidenschaften von mir zusammenbringe.
Es wird tatsächlich faszinierend, weil ich habe, sagen wir mal, Medien ja, Spiele nur bedingt.
Also Filme, ne, quasi dann.
Filme vor allem, ja. Also ich habe das Ding ist halt, ich habe relativ schnell eine, für mich sehr relevante Entscheidung getroffen, und zwar, dass ich Geschichtstheorie wahnsinnig faszinierend fand, was damals, ich weiß nicht, ob immer noch, glaube ich, die einzige Professur für dezidierte Geschichtstheorie gab's oder gibt's vielleicht immer noch, nur in Göttingen. Und das Problem, es ist wahnsinnig faszinierend, weil es sehr philosophisch ist und konzeptionell und deswegen auch medienirrelevant wurden, weil eben, wie du sagst, Historiker gucken oft auf Texte. Ein großes Ding, das für uns damals relevant war, halt diesen Quellenbegriff zu erweitern, also eben auch Filme, erstmal Bilder überhaupt zu haben, Bilder, Filme, Spiele, all solche Sachen, dass die eben halt auch als Quellen für geschichtswissenschaftliches Arbeiten relevant werden. Das war so ein Ding. Und ja, Filme, ich habe viel über Film gemacht. Spiele habe ich natürlich die ganze Zeit immer gespielt und es war auch immer irgendwie relevant. Aber es ist, also ich musste mich da schon so ein bisschen über Zeit reinbringen. Also ich weiß, zum Beispiel zu Hause, es gibt ja viele Leute, die auch von zu Hause dann sozusagen das Spielen so an die Hand gegeben bekommen. Das war jetzt bei mir eher nicht der Fall. Computer ja, aber Spielen nicht. Das war eher so, die Neigung da war eher, Spiele ist halt was macht man halt irgendwann mal und da wächst man irgendwann raus. Und ich habe das auch bis in meine frühen 20er Jahre so ein bisschen mitgetragen. So, also im Sinne von geglaubt, dass dann irgendwann ich das Interesse am Spielen verliere. Ist Gott sei Dank ja nie passiert. Aber es ist schon absurd, wenn man merkt, wie einflussreich so das Elternhaus da sein kann. Das klingt jetzt so, als ob ich schlecht über meine Eltern rede. Das soll gar nicht so sein, aber es ist halt so, ne?
Klar, ja.
Genau, aber im Grunde meine Masterarbeit war tatsächlich, meine ursprüngliche Idee, eine Masterarbeit zu schreiben, war, das war da 2011, 12, als ich das ja, nee, 12, 13, als ich das losgetreten habe. Wer sich erinnert, damals ging Gamergate los.
Oh Gott, ja.
Ja, genau. Und meine glorreiche Idee war, damals zu sagen, ich schreibe über die Videoreihe von Anita Sarkeesian und wie ich weiß den genauen Ansatz nicht mehr, aber das war eine Möglichkeit, weil wir Theoretiker waren, deswegen konnte man eigentlich über alles schreiben, also auch als Historiker. Und das wurde mir damals ausgeredet mit dem tollen Satz, ich sag jetzt mal nicht, wer das war, du willst über Feminismus schreiben, du bist doch ein Mann.
Oh, wow.
Was großartig war.
Ja,
aber ich meine, ich habe mir das damals tatsächlich ausreden lassen. Dumm, aber ich meine, es ist halt so eine, ne, wenn man da mit Professoren zu tun hat und da irgendwie mit 23 sitzt, ist es halt ein bisschen einschüchternd. Naja, und dann habe ich im Endeffekt tatsächlich über was ganz anderes geschrieben, nämlich über Super 8-Film und den Familienfilm der 70er Jahre.
Okay, das ist ein harter Themenschwenker. Das ist ja völlig anders. Krass. Musstest du ja lange nachdenken oder war das quasi die ganze Zeit schon die zweite Wahl gewesen?
Ich hatte schon mal da, ich hatte schon mal einen Artikel drüber geschrieben. Oh, mit den Materialitäten Mann, des Films und vor allem Kameras hatten mich schon immer fasziniert. Also da kommen wir zu Materialitäten.
Ja.
Wenn auch nicht archäologisch, also nichts Altes im Boden, aber es ist ja irgendwie auch, da haben wir auch wieder eine Quelle, die halt oft ignoriert wird. Sowas wie tatsächliche Technologien. Das hat mich schon interessiert. Aber das war so der Beginn, wo Game Studies für mich relevant war. Das war zum Beispiel, wo ich zum ersten Mal Hamlet on the Holodeck gelesen habe.
Ja. Ach Mensch, ist das spannend. Und trotz dieser anhaltenden Faszination und auch damals schon für, also ich sag mal, jetzt ganz groß gesprochen, Schnittstelle Geschichtswissenschaften und digitale Spiele, Arctur Gaming hast du trotzdem also schulterzuckend einmal weggewischt, ich fall vom Stuhl.
Nicht weggewischt, vor allem als ich dann angefangen habe zu, also das Ding ist halt, wir müssen halt nochmal klären, was du genau unter RQ Gaming verstehst, weil auf der einen Seite, glaube ich, ist es, und da bin ich da, wo ich unsicher bin, ich glaube, es ist auch eine Organisation, okay, oder? Also, oder meinst du nur allgemein das Feld?
Also ich erzähle es sehr gerne, jetzt wird es auch spannend, beziehungsweise sehr langweilig für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, weil ich weiß jetzt noch nicht, ob ich es in der Anmoderation schon erklärt habe, falls ja, ist jetzt Stoff Wiederholung, falls nein, Achtung! Neue Informationen für uns alle. Also, Arctur Gaming, was ich damit meine, wenn ich danach frage, erstmal ganz wörtlich erklärt die Zusammensetzung, ne, das weißt du auch, aus Archaeology und Gaming, das beschreibt es eigentlich schon mal ganz gut. Dann wiederum auch nicht, weil es ist eigentlich gar nicht mal so eindeutig, was dieses Themenfeld eigentlich meint oder dieses Beschäftigungsfeld. Es gibt da unterschiedliche Ausprägungen vom sehr wörtlichen sich ansehen, wie Archäologie und archäologisches Arbeiten in Spielen abgebildet wird. Das finde ich jetzt weniger interessant, weil es fast schon so archivar dokumentarisch ist. Oder zum anderen, dazwischen gibt es auch nochmal so graue Zonen und Feinnoten, aber die andere große Seite ist die Beschäftigung mit digitalen Welten als archäologische Ausgrabungsorte, sage ich mal. Dass man zum Beispiel, das war ja dieses berühmte Beispiel von Andrew Reinhardt, der diese Disziplin gewissermaßen begründet hat, einem amerikanischen Numismatiker und Archäologen, der hat gesagt, so, alles klar, No Man's Sky, riesengroßes Weltall, Sci-Fi, Abenteuerspiel, alles ist zufallsgeneriert. Wir gehen rein, Leute. Wir gehen rein mit einem Forscherteam und gucken uns mal an, wie andere Spielerinnen und Spieler sich dort verhalten, wo sie ihre Basen aufschlagen, wo sie ihre Basen wieder abbauen, welche Hinterlassenschaften sie zurücklassen. Und all das wird dokumentiert und dann guckt man mal, ob man auf irgendeinen klugen Gedanken kommt. Und das finde ich sehr faszinierend, genauso auch, und das verlässt aber schon ein bisschen die Beschäftigungsseite des Archaeogamings, die Darstellung von Geschichte und Vermittlung von Geschichte und Geschichtsbildern in digitalen Spielen. Das ist das, was ich damit meine.
Ah, okay, gut. Dann konkret, natürlich ist mir das über den Weg gelaufen. Ich war irgendwie der Meinung, ich dachte an eine spezifische Gruppe, das war irgendwie so in meinem Hinterkopf
eine
und vielleicht
Gruppe?
War das. Also ich dachte, da gäbe es was. Deswegen, vielleicht habe ich das auch einfach irgendwie gerade falsch zusammengesetzt. Weil da hätte ich nicht genau gewusst, wer da genau mit beschäftigt ist. Aber also das, was du angesprochen hast, gerade von, ich roll's mal von hinten auf, ne? Die Beschäftigung von Repräsentation von Geschichte in Spielen, klar, das ist natürlich was relevant ist. Und auch dieses, was du angebrochen hast, in Spiele zu gehen, um zu gucken, wie Spieler da sozusagen sich aufbereiten oder sonst was alles machen. Das habe ich vor allem das habe ich oftmals weniger als archäologische Arbeit empfunden, sondern mehr als ethnografische.
Ja,
also
auch
zum
gut,
Beispiel,
ja.
Ich hatte ja gesagt, ich habe Kulturanthropologie studiert. Für alle, die es nicht wissen, Kulturanthropologie ist einer der vielen neuen Worte für die früher als Volkskunde bezeichnete Disziplin, die so nicht mehr genannt wird, weil das vor allem unter der im Dritten Reich sehr missbraucht wurde, in der Zeit oftmals unter Kulturanthropologie oder europäische Ethnologie firmiert. Und da geht es halt viel um Feldforschung, ne? Mit Leuten direkt sprechen, um zu gucken, wie Communities sich aufbauen und solche Sachen und funktionieren. Aber da habe ich mich zum Beispiel mit solchen Sachen wie, beschäftigt, ne? Ich fand das auf jeden Fall interessant, sowas wie MMOs und wie ihre Communities gebaut werden.
Spannend.
Ja, und solche Sachen. Also, weswegen ich sage, meine tatsächliche eigene Forschung war oftmals sehr theoretisch ausgerichtet, weil ich eben von diesem theoretischen Standpunkt kam. Das ist auch das, was ich, also so, die Kleinigkeit ist auch, ich habe zwar sozusagen damals die Universität verlassen, weil ich Geld verdienen wollte und auch irgendwie ein bisschen entspannter leben wollte.
Ja.
Dann bin ich in die Spieleindustrie gegangen, ey, was für eine idiotische Idee. Aber ich habe die Promotion auch nie komplett aufgegeben und arbeite im langsamen, kleinen Schritten immer noch dran. Und jetzt gerade auch, also gerade jetzt seit dem letzten halben Jahr oder so wieder verstärkt. Deswegen war ich auch zum Beispiel bei der Valley Foundation. Das war natürlich wiederum jetzt ein nicht wissenschaftlicher Vortrag, aber ich versuche mich da gerade mal wieder neu zu vernetzen. Ich kenne halt auch viele Leute auch aus der deutschen Wissenschaftsszene noch. Ich meine, den Arbeitskreis für Geschichtswissenschaft und digitale Spiele sagt dir wahrscheinlich auch etwas.
Ja, klar.
Genau, da bin ich nicht ganz seit dem Anfang mit dabei, aber ziemlich seit dem Anfang. Kann bloß halt nicht so aktiv sein. Ja, also ich versuche auch immer noch diese Arbeit abzuschließen. Ja, ist halt bloß ist halt schwierig, eine Promotion abzuschließen, während man Vollzeit woanders
Oh,
arbeitet.
dazu kommen wir gleich. Ich muss gerade so schmunzeln, als du das erzählt hast, wie du dich an Arcu Gaming rangenähert hast, von der eher etwas theoretischen Seite auch begründet durch deine Ausbildung davor. Ich war also wirklich mit beiden Füßen mitten in der Materialarbeit, sage ich mal, und ich habe mir da einen ausgerissen, als ich da mitbekommen habe, dass es sowas gibt. Ich habe nicht nur natürlich sofort, also völlig überambitioniert, einen eigenen Blog aufgezogen. Arcu Games hieß der. Da habe ich also fünfmal in der Woche Artikel und Reportagen und Kolumnen veröffentlicht und später sogar Podcasts und Videos als Freizeitprojekt. Wir alle können uns denken, wie das geendet ist nach einem halben Jahr, nämlich im Quasi-Burnout. Das war schlimm. Aber während ich das gemacht habe, weiß ich noch, ich werde es nie vergessen, da fand ich mich selbst sehr ulkig. Und ulkig ist das richtige Wort. Ich saß da, Rüdiger, du wirst es mir nicht glauben. Ich habe da einen Walking Simulator gespielt. Den Namen habe ich leider vergessen, aber es hatte so ein antikes Setting. Kennt kein Mensch, aber mir ist es irgendwie von die Flinte gesprungen. Und in diesem Spiel muss man eigentlich so Lichträtselchen lösen, so Plattformrätsel und sowas. Und da sind auch sehr viele antik aussehenden Ruinen, sage ich mal, griechisch antik. Und dann dachte ich mir, oh, alles klar, das ist mein erstes Forschungsobjekt. Und dann bin ich da rein, habe mir extra einen neuen Karo-Block gekauft und Bleistift und bin da rein und habe die Tempelgrundrisse umgezeichnet auf ein Karo-Blatt Papier. Und dann saß ich da, ohne Witz, also ich schwöre, es ist so passiert, 4,5 Stunden oder was, und habe da 4 Tempel umgerechnet und abgezeichnet. Und dann saß ich da nachts um 2 und dachte mir, ja, und was jetzt? Das war diese Phase, in der ich für mich selber erstmal kapieren musste, was mache ich jetzt eigentlich damit? Also, wie ist mein Zugang zu dieser Idee, Archäologie und Videospiel zusammenzubringen? Und das war eine ganz faszinierende Zeit. Also, das war einfach spannend. Ich muss das erzählen. Also, ach Gott, ich bin
Kann ich aber, kann ich nachvollziehen. Ja, ich habe auch viel solche, also ich war bei mir was mehr mit Filmen experimentieren, bis 2 in die Nacht irgendwas ausprobieren und dann sich fragen, und was mache ich damit jetzt? Aber ja, ich kann es gut nachvollziehen.
Kannst du es verraten? Ein kurzes Beispiel, bevor wir zu deinem Sprung in die Spielebranche kommen. Wenn du sagst, mit Film experimentiert, was hast du denn da gemacht?
Also ich sag mal so, ich bin relativ, wie soll ich sagen, medial spätsozialisiert. Das heißt, ja. Ich bin mit relativ wenigen Filmen aufgewachsen. Und so mit dem Sprung an die Uni habe ich viele Freunde aus den American Studies gehabt, die es in Göttingen damals, ich glaube auch immer noch gibt, aber damals halt gab es so bei den English Studies mit dran, aber halt spezifisch Amerika, und die haben ihren ganzen Kontext, also Forschungsfokus um Serien und Filme und sonst was gehabt, und viele meiner Freunde haben das halt geguckt und ich hatte gar keine Ahnung, wovon die reden. Deswegen hatte ich so zwischen 2008 und 2010 so 2 Jahre Aufholung von Filmkonsum, wo ich manchmal Boah. Täglich ins Kino gegangen bin und solche Sachen. Da habe ich irgendwo habe ich bestimmt noch die Karten rumliegen von damals. Und entsprechend bin ich sehr fasziniert über das einfach, wie Film redet oder sozusagen für Filmsprache sehr interessiert geworden. Und wollte natürlich dann auch sofort selbst was machen. Göttingen, muss man dazu sagen, ist sehr, also ich glaube inzwischen mehr, aber damals gab es halt relativ wenige, auch in meinem Umfeld, die das gemacht haben. Deswegen waren es oft so, ich nenne das jetzt mal liebevoll, haben wir da Artsy-Fartsy-Filme gemacht. Also möglichst wenig, was natürlich gerade schwierig ist, aber möglichst wenig reden, was uns danach aufgefallen ist, ist es viel schwieriger, einen Schauspieler nicht reden zu lassen, als ihn reden zu lassen. Oder auch einfach am besten nur irgendwelche abstrakten Sachen filmen. Aber im Grunde, oftmals sind es auch einfach nur Versuche gewesen. Wie zum Beispiel funktioniert der Vertigo-Shot, der berühmte Shot aus Hitchcocks Film, wo man die Treppe runterguckt und das Gefühl hat, dass der Raum sich verzerrt.
Mega.
Wie macht man das denn? Und habe solche Sachen nachgeguckt und dann halt bei mir, keine Ahnung, im Flur ausprobiert, indem ich mich auf dem Skateboard gesetzt habe und mit meiner Kamera rumgerollt bin. Also so, von sowas reden wir hier.
Cool. Super cool. Eine letzte Anekdote von mir und dann endlich jetzt den Sprung in die Spielebranche. Du bist da quasi schon bereit, die Waden sind angespannt. Ich kann es hören, ich muss es trotzdem kurz erzählen. Peinlich, peinlich. Falls ihr drüber stolpert, das Video ist nach wie vor online, ich verrate aber nicht wo. Ich habe mal ein Video, und produziert ist ein großes Wort, auch fasziniert heraus aus einer neu entdeckten damaligen Leidenschaft für Filme. Und da habe ich mir vorgenommen, ich mache so ein Rätselvideo, weißt du, was so auf Reddit nachts um 3:30 auftaucht. Wir reden heute sehr oft von nachts, aber das ist ja auch die Zeit der Kreativen, was so nachts auf Reddit rumgereicht wird und so ein bisschen düster dunkel ist. Und da habe ich so ein Video rausgesucht vom alternden Johnny Cash, der eine kleine Rede hält, und habe das dann so zwischengeschnitten mit Bildern von meiner Katze damals, die miaut hat, und dann habe ich einen Gegenstand umgeworfen und das von oben so gefilmt, und dann habe ich das hinausgestellt und mir gedacht, so, ihr ratet nie, was es damit auf sich hat. Naja, alles klar, hatte auch keinen Sinn, deswegen ist auch nie jemand draufgekommen, aber zurück jetzt zu deiner Biografie. Wir haben es schon angekündigt als wortwörtlichster Cliffhanger, der Sprung in die Spielebranche. Ich bin jetzt wirklich gespannt. Ich habe in der Vorbereitung natürlich mal geguckt, wie sieht denn so und wie sah dein Weg durch die Spielebranche so aus? Aber mir fehlt dieser Anknüpfpunkt, zu dem wir jetzt kommen. Also wie kam das, dass du von der abgebrochenen Promotion reingesprungen bist in die Spielebranche, offenbar zur ersten Station bei Flying Sheep in Köln?
Ja, davor gab es den einen Zwischenschritt, der wahrscheinlich jetzt auch nicht für Leute, die sich in Köln auskennen, nicht so ungewöhnlich ist. Ich war auch am Cologne Game Lab.
Ah.
Genau. Und zwar habe ich war halt in Göttingen, ich war in meiner Wissenschaftsbubble, ich hatte jetzt nicht sonderlich viele Connections nach draußen, sagen wir mal so. Also es ist, das klingt immer so ein bisschen, Leute sagen immer die Geschichte, die Wissenschaft ist ein Elfenbeinturm. Ich würde fast sagen, fast jede Branche ist so ihre kleine Bubble. Und wenn man da raus will, dann braucht man halt Verbindungen. Und ich habe mich dann halt umgeschaut, ich habe mich auch auf Praktika beworben, ganz random. So, ich erinnere mich an ein Praktika, habe ich mich bei Dedalic beworben. Das hat natürlich nicht funktioniert, weil auch damals schon relativ viele Leute in die Spielebranche wollten. Ja. Und dann habe ich halt rumgeguckt, okay, was gibt es denn für Unis? Das war, ich erinnere mich, das war auch ein bisschen stressig, weil ich war damals schon so Mitte, in den späteren 20ern. Ja. Und es war nochmal so ein Ding, oh, jetzt willst du nochmal studieren, dann musst du ja doch wieder irgendwie nachts arbeiten und all die Sachen machen. Aber im Endeffekt habe ich mich dann dafür entschieden und da bin ich eben auf das Cologne Game Lab gestoßen und habe diesen berufsbegleitenden Master dort gemacht, MAGDR, Game Development and Research Master.
Ah, ja.
Genau. Und da bin ich, also ich bin ich da reingekommen. Ich glaube, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie die TH-Logik da funktioniert, habe ich da einfach mal angerufen bei dem Programmmanager und habe gefragt, yo, ich habe da Interesse drauf, kann ich einfach mal vorbeikommen, um es mir anzugucken, weil ich gesagt habe, hey, ich weiß jetzt nicht, ich will schon mal wissen, was ihr hier macht, ob ich jetzt lohnt, das darüber zu kommen. Also so habe ich es natürlich nicht gesagt, ich war viel verschüchterter und netter, aber im Grunde, das war die Idee. Und dann bin ich da halt hin und ich glaube, das war einer der Gründe, das mir echt geholfen hat bei der Bewerbung, bin mir bis heute nicht sicher, aber ich glaube, es hat geholfen, dieses Interesse zu zeigen. Ja. Aber auf jeden Fall habe ich mich dann halt beworben mit wir mussten ein Game-Konzept machen. Ja, damit habe ich auch wieder irgendeinen Film adaptiert wahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall bin ich dann im Game Lab gewesen. Darüber habe ich angefangen, dann in Köln, nachdem mir die alten Jobs ausgegangen sind, habe ich dann halt noch einen neuen Job in Köln gesucht. Da habe ich angefangen, im Cologne Game House zu arbeiten, das damals gerade geöffnet wurde. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee, das kenne ich gar nicht.
Es gibt's jetzt nicht mehr. Es war ein Coworking Space und Event Space, der ist direkt an der Messe gewesen.
Ah.
Es war genau das, was ich, Game-Firmen auf einen Space, vor allem kleinere, auf einen Space zusammenzubringen und dadurch Synergieeffekte zu erstellen und dann Events da drumherum zu bauen. Es war jetzt aber nicht so erfolgreich und ich weiß nicht, ob die Firma es noch offiziell gibt, aber also das Projekt an sich ist im Grunde nicht mehr existent. Es gibt noch ein paar Firmen, die in dem Haus sind. Genau, das Game-Haus wurde unter anderem organisiert mit dem auch immer noch Chef von Flying Sheep und so habe ich die Flying Sheep Leute kennengelernt und so, als dann bei denen ein Game Designer und Projektmanager wegbrach, hat mich der gefragt, ob ich mich nicht dort bewerben will dafür. Und da bin ich dann da reingekommen.
Das ist ja hochinteressant, die Geschichte. Ich muss noch mal kurz im Detail nachfragen. Wie war es denn für dich, diese Welten, und so kann man es ja wirklich beschreiben, zu wechseln? Also man trifft ja dort auf dann doch noch mal ganz andere Menschen, und das ist eigentlich Quatsch, weil jeder Mensch ist für sich ein eigener, aber ich habe ganz tolle damals gemerkt, vielleicht muss ich so rumkommen, als ich Archäologie studiert habe, die Leute, die ich dort kennengelernt habe, durch ihre Fachinteresse und auch durch ihren Alltag, wie sie ihn gegliedert haben, auch bedingt durch das Studium, waren das Menschen, die ganz andere Ziele und Ambitionen und auch vielleicht Verhaltensweisen im Alltag hatten, als die Freunde, die ich später gewonnen habe in der Welt der Spiele, Spielejournalismus, Spieleentwicklung. Es ist schwer zu beschreiben, aber man merkt, dass irgendwie vor allem durch den Alltag, der ja irgendwie mitprägt, die Menschen anders auf die Welt gucken und das, was sie so interessiert und bewegt, natürlich auch die Themen, über die sie sprechen. Also umständlich erklärt, was ich wissen will, ist, war das für dich so ein Culture Clash, also irgendwie darüber zu wechseln? Wie war das denn für dich?
Ja und nein. Also ich glaube, das größte Problem, das ich zu dem Zeitpunkt hatte, war ich habe ja an der Uni Göttingen auch Kurse gegeben, also ich war eher in der Lecturer-Position.
Ja, ja.
Und dann bin ich halt da wieder sozusagen zurück in die Studentenrolle gekommen. Und das war manchmal ein bisschen schwierig, weil ich eine ganz andere Perspektive unter anderem auf was uns beigebracht wurde, hatte. Das ist auch irgendwie, es war einfach Das passiert halt einfach so. Das war manchmal ein bisschen schwierig. Nicht, ich hatte das Problem da weniger mit den Leuten, die uns was beigebracht haben, sondern eher mit der Einstellung mancher Studierender, die ich da fühlte ich mich wie so ein alter Mann, wo ich dachte manchmal, ihr seid respektlos, wie ihr hier mit den Leuten umgeht. Also ist es jetzt nicht allgemein so der Fall gewesen, aber manchmal habe ich echt schon gedacht, wo bin ich denn hier? Was soll denn das? Benehmt euch mal. Aber es ist so, ich klinge echt wie so ein alter Mann. Aber das war schon manchmal der Fall. Das war, glaube ich, das größte Problem, das ich am Anfang so hatte, diesen Switch zu machen, wieder sozusagen zum Schüler zu werden, in Anführungsstrichen. Ansonsten von der Mentalität her ging es eigentlich. Das Einzige, was ich halt sozusagen eher, also ich würde fast sagen, die Theoretiker, mit denen ich so in Göttingen verkehrt habe oder auch generell eher hatte, das sind auch schon so eher ein bisschen die skurrileren Personen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das passte jetzt den oftmals künstlerischen Ansprüchen, die jetzt die Leute am Cologne Game Laws hatten oder generell die Leute da aus der Entertainment-Branche schon war dem nicht ganz unähnlich. Mhm. Also das ging eigentlich. Cool. Also vor allem das wieder zum Schüler werden, das war erstmal das Schwierige.
Ja. Und was ich mir auch als fordernd vorstellen kann, aber das ist nur eine Vermutung aus dem Lernen hier heraus, ist inhaltlich, mit was du es dort zu tun gehabt hast. Und da jetzt, wie gesagt, ich habe nur die Außenperspektive natürlich, deswegen frage ich auch, Flying Sheep, ein Studio, wie gesagt, aus Köln, das gibt's, glaube ich, seit 2014 schon, die machen vor allem ne, Online-Games, Mobile-Games, HTML-Spiele, ich glaube früher auch Flash-Spiele, ich weiß es nicht, also ne, in diesem Bereich sind wir. Ich habe mir auch mal durchs Portfolio geklickt, um Gottes Willen, sind das viele Spiele, über 140, keine Ahnung, also wahnsinnig viel. Und ich sag mal so, inhaltlich sind die recht weit von dem weg, was du vorher inhaltlich an der Uni gemacht hast. Und auch da muss ich mal fragen, aus einer Neugier heraus, war das für dich ein Problem? Und auch da wieder, du hast kurz Zeit zum Nachdenken, ich muss das kurz rahmen, wie ich auf diese Frage komme. Ich habe selber einen ähnlichen Sprung ja gemacht, aus dem Archäologiestudium heraus, mit der vollen Überzeugung, mal Professor zu werden für, weiß ich nicht, klassische Archäologie und zu dozieren und so. Hat auch alles erstmal gut ausgesehen, dann aber der Sprung in die Welt des Spielejournalismus. Ich musste vor allem inhaltlich, Jahre vor ArcGaming und Game Studies und sowas, musste ich erstmal klarkommen, dass ich jetzt über ein Medium schreibe, das einen ganz anderen Anspruch hat, das ich zwar sehr, sehr mag, aber ganz anders besprochen werden will als, weiß ich nicht, Mommsens Römische Republik. Und da musste ich, also ich ehrlich, also ein halbes Jahr musste ich da erstmal mein Blick umkrempeln und erstmal mich dafür öffnen. Und deswegen frage ich, weil es mich interessiert, wie war es denn für dich auf inhaltlicher Ebene?
Also ich kann auf allgemeiner Ebene erstmal reden und dann zu Flying Sheep kommen, weil das sind tatsächlich so zwei verschiedene Sachen. Also das Inhaltliche, also so am Anfang allgemein, das passte eigentlich ganz gut, weil ich immer schon, also weil ich auch schon, als ich noch an der Uni war, gerne sozusagen versucht habe, Film irgendwie als Ausdruck von Wissenschaft zu nutzen, auch wenn das jetzt hier natürlich die Spiele nicht zwingend irgendwie einen wissenschaftlichen Kontext hatten, aber in meinem Kopf, als ich angefangen habe, dort rüber zu wechseln, dachte ich auch, historische Spiele sind ja auch beliebt, da lässt sich doch bestimmt was machen und ich habe halt diesen Arm in Richtung historische Spiele oder zumindest nennen wir es mal sozialrealistische Spiele, den habe ich nie so fallen lassen, also ich habe, das ist immer noch so ein Wunsch, da mal hinzugehen und da was zu machen und das passte eigentlich ganz gut. Spiele haben, also gerade auch große Spiele, die massiv erfolgreich sind, ich nehme jetzt mal als Beispiel Assassin's Creed. Ich bin jetzt kein großer Fan dieser Spiele, aber ich nehme es nur mal als Beispiel. Die arbeiten ja auch eben mit historischen und archäologischen, um dann dichter anzuknüpfen, Daten und verarbeiten die weiter. Die machen die natürlich in kommerzielle Projekte. Also es ist ein bisschen ein anderes Ziel dahinter als Wissenschaftler, wo es mir vor allem um die, wie soll ich sagen, Kreation oder Konstruktion von Wissen und die Vermittlung von Wissen geht. Aber das ging eigentlich, weil ich hatte nie das Gefühl, dass ob das nun Serious Games sind oder auch ganz normal Entertainment Games, dass die nicht auch sozusagen so eine vermittelnde Rolle einnehmen können. Die ist bloß eben nicht im Vordergrund. Die steht dann vielleicht, die kommt, ist vielleicht auch mit dabei oder vielleicht ist es implizit mit dabei. Und das fand ich eigentlich schon immer charmant. Deswegen, das war jetzt nicht das größte Problem, das sozusagen zu denken. Außerdem hat es schon immer Spaß gemacht, sozusagen da kreativ zu denken und zu gucken, was man aus unterschiedlichen Disziplinen, und damit meine ich jetzt nicht nur wissenschaftlichen, sondern was man so machen kann, zusammenzubringen. Und spezifisch Flying Sheep, also ich habe, sie machen keine, haben nie Flash Games gemacht, die haben sich dezidiert gegründet, um HTML5 Spiele zu machen, also die Technologie, die dann Flash abgelöst hat, jetzt tatsächlich, wo Flash im Grunde tot ist. Und für mich war das vor allem erstmal auch einfach ein Einstieg in die Industrie, weil ich muss es auch so sehen, und klingt vielleicht ein bisschen traurig, aber es ist die Realität auch vieler meiner Freunde. Wir arbeiten uns da über Jahre an der Universität ab, wir versuchen zu promovieren, wir arbeiten in kleinen, oftmals schon sehr beschissenen Jobs. Ich hatte, glaube ich, noch relativ Glück, dass ich zum Beispiel einen Teil-Universitätsjob hatte, und Bibliothek ist auch einer der entspanntesten, wenn auch langweiligsten Jobs, die man so nebenher machen kann. Also zumindest für, wenn man nur so eine Aushilfe ist. Es kann bestimmt total spannend sein, Bibliothekar oder Bibliothekarin zu sein. Aber es gab auch Leute, die halt dann bei Netto nebenher arbeiten oder irgendwelche Nachtschichten machen, um ihre Promotionen durchzuziehen. Das heißt, man lebt extrem prekär, und das drillt sich auch so ein bisschen in den Kopf rein. Und irgendwann, also zumindest bei mir war es einfach so das Ding, ich will einfach mal einen Job haben, der nicht dreigeteilt ist auf drei Arbeitgeber.
Ja.
Und Flying Sheep hat halt einfach einen, ich kannte die ja dann dadurch, dass ich auch im Gamehouse war, waren halt einfach professionell aufgestellt. Es gab vernünftige Abläufe, es machte einfach irgendwie Sinn, dass welche Spiele die gemacht haben, damit hatte ich vorher tatsächlich relativ wenig zu tun. Also zum Kontext vielleicht kurz, um zu erklären, Flying Sheep hat oder größtenteils seine Existenz dadurch finanziert, indem sie Spiele für Super RTL machen, für deren Webgame-Plattform Toggo. Kennen vielleicht ein paar der Jüngeren. Oder hoffentlich. Inzwischen kommen bei uns Interns an, die sagen, ja, das habe ich dann auch immer als Kind gespielt. Und ich denke mir, oh mein Gott, ich bin alt.
Sehr gut.
Obwohl es ganz lustig ist zu sehen, dass tatsächlich jemand das Spiel gespielt hat, an dem du gearbeitet hast, was bei so Webspielen eher ungewöhnlich ist, dass man da mal Leute trifft. Ja, also, und das war jetzt nicht das größte Problem, das mal zu machen. Es sind so ein paar andere Sachen, an die man sich erstmal gewöhnen muss im kommerziellen Arbeiten, also dass eben halt das Geld machen und auch gewisse, wie soll ich sagen, Realitäten dann deinen eigenen Wünschen vorangestellt werden. Also das eine typische Sache bei einem Flying-Spiel ist halt, also an so einem Super-RTL-Spiel ist, dass die Produktionszeiten sind meistens so, haben wir zwischen 1 und 3 Monaten, und wenn ich sage Produktionszeiten, das ist so von dem Moment, wo mich jemand anruft und sagt, hey, wir hätten gerne ein Spiel, das so und so ist, bis zu dem Punkt, wo wir es denen geben und es fertig ist und es praktisch live gehen kann. Das ist extrem kurz, und das heißt halt auch, dass wir oftmals Spiele machen müssen, die halt gewisse Shortcomings einfach in Kauf nehmen müssen, weil das muss jetzt live gehen. Es gibt jetzt keine Sache, dass wir uns nochmal diskutieren können, ah, wir verschieben das nochmal. Nein, das muss jetzt live gehen. Weil diese Spiele gehen halt von solchen Sachen wie, keine Ahnung, ein Werbespiel für Dr. Oetker's Paula. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die kleine
Na
Puddingkuh.
klar.
Genau, da ist es. Wir hatten mal einen Programmierer, der hieß der Paula-Programmierer, weil der einfach fast nur Paula-Spiele gemacht hat. Zum Beispiel, also das war so ein großes Ding. Es geht aber auch zu solchen Spielen, die halt direkt auf irgendwelche Serien gehen. Zum Beispiel Ninjago, die Lego-Serie ist ein großes Ding, das immer mal wieder bespielt wurde
Ja.
oder wird. Und das ist dann schon eher was Größeres, aber das ist so die Range, von der wir gehen. Aber diese Spiele sind alle sehr klein. Und das erfordert dann, also für mich, der aus dem wissenschaftlichen Kontext, ökonomisch würde ich sagen, ungebildet, oder volkswirtschaftlich und betriebswirtschaftlich
Ja,
sehr
ja.
ungebildet, ist jetzt besser, aber als ich da anfing, das war wirklich was man erstmal realisieren muss. Auch wieder Produktionslogiken sind. Das ist nochmal eine
Ja.
ganz andere Sache.
Ja.
Ja.
Und offenbar, und jetzt, ich biege es jetzt dahin, aber ich finde das so spannend als Kapitel, was sich da noch so reinzuschieben scheint. Offenbar war das Gehirn immer noch frei, was Kapazitäten angeht, um in dieser Zeit, Februar 2019 bis Februar 2021, liegt mir hier vor, ein eigenes Entwicklerteam mitzugründen. Lese ich das hier richtig? Es existiert offenbar oder existierte, Fragezeichen, ein Studio namens Achtung Autobahn, auch in Köln, gegründet von dir unter anderem mit.
Ja.
Also, ich bin überrascht, weil von dem, was du erzählt hast, klingt das nach alles klar. Erstmal durchatmen, ankommen in der Spielebranche, wo bin ich hier? Und jetzt gründe ich ein Studio.
Ja,
Also,
so
wie
ziemlich
ging
genau
das
das
denn?
war's. Okay, also das mit dem Durchatmen war schon mal hilfreich.
Ja.
Die offiziell gegründet wurde Achtung Autobahn 2020, aber wir haben, also das Team in Formulierung war aktiv seit dem Jahr davor. Die Timeline ist im Grunde, ich habe studiert, dann bin ich während des Studiums schon zu Flying Sheep gegangen, und während ich dann das CDL-Studium abgeschlossen habe, haben wir mit dem eigentlich als Nachfolgerprojekt des letzten Semesterprojekt, das wir gemacht haben, mit denen, zumindest mit zwei der Leuten, also wir waren 4 Leute, und wir drei davon, mich eingeschlossen, wollten dann halt sozusagen dieses Projekt weit fortführen und haben dafür überlegt, halt ein Studio zu gründen, das dann nicht eventuell, dann schließlich zu Achtung Autobahn Studios wurde. Und ja, also ich hatte ja gesagt, ich wollte immer und will auch immer noch, also zumindest sozialrealistische oder auch historische Spiele, das geht für mich Hand in Hand, machen. Und deswegen haben wir auch Autobahnstudios gegründet. Und ja, wie ist das vonstatten gegangen? Ich hatte einfach, also ich hatte Bock da drauf, meine Mitgründerin und mein Mitgründer eben auch. Und wir waren uns bewusst, wie schwierig es ist, vor allem in, also vor allem jetzt gerade Studios mit praktisch keinem Eigenkapital auf die Beine zu stellen. Es war so ein bisschen so wie, ja, mehr als scheitern können wir ja nicht, wir machen das jetzt einfach mal. Es war aber schon so im vollen Bewusstsein, dass es halt nicht leicht ist, das zu machen. Und ja, das habe ich dann halt, also zum Kontext vielleicht, ich habe bei Flying Sheep gearbeitet zwischen 2019 und 2021. Dann hatte ich ein Jahr Pause und dann bin ich letztes Jahr zurückgekommen. Das heißt, ich war also nicht kontinuierlich bei Flying Sheep. Und in diesem Jahr Pause, da haben wir halt mit Achtung Autobahn einen, mit der Prototypenförderung von der Firma Medienstiftung, den Prototypen von damals noch Maniacs, jetzt heißt es ja. Berlin Maniacs, produziert. Das ist halt ein Action-Adventure. Das spielt in West-Berlin, der 1968er, und sollte halt die, vor allem die, die Auseinandersetzung der Studentenbewegung mit der Polizei in Berlin, in West-Berlin dieser Zeit thematisieren. Das fiel damals auch zusammen mit den Protesten in den USA von Black Lives Matter, weil meine beiden Mitgründerinnen sind, also Rin und N, sind Amerikaner, und entsprechend war für die das, also paralysierte das für mich. Wir wollten aber dezidiert ein deutsches Thema machen, weil wir dachten, also vor allem, gut, wahrscheinlich habe ich das auch hauptsächlich verbrochen, weil ich dachte, hey, ich finde es toll, dass wir immer so tolle Spiele aus den USA bekommen, und ich habe zum 20. Mal den keine Ahnung, Pacific Northwest gesehen, und so schön ich diese Gegend finde, ich will mal was anderes sehen. Und entsprechend dachten wir, ja, Berlin kennt man zumindest außerhalb von Deutschland auch, also machen wir ein Spiel über Berlin. Und dann kamen wir halt auf die Studentenbewegung. Und das lief halt, da haben wir halt Prototypen entwickelt. Parallel haben wir immer noch woanders gearbeitet. Ich zum Beispiel am CGL als in einem Forschungsprojekt zu der Zeit. Ja. Meine Mitgründerin auch am CGL zu der Zeit, und mein Mitgründer hat damals, glaube ich, gefreelanced bei, glaube ich, sogar Gorillas für eine Zeit lang. Also ne, auch tolle Industrie. Das heißt, und wir haben das aber zumindest so gut, also wir haben halt genug Kleingeld zusammenkratzen können, um diese Prototypenförderung von der Film- und Medienstiftung, oder erst die Konzeptförderung, dann die Prototypenförderung von der Film- und Medienstiftung zu bekommen. Also zum Kontext, die Förderung von der Film- und Medienstiftung und allen lokalen und auch Bundesförderungen ist nicht einfach so, dass man sich bewirbt und dann kriegt man ein Geld, um ein Projekt zu machen, sondern die geben einen Prozentsatz von den Projektkosten. Das heißt, man muss immer eigenes Kapital mitbringen.
Ja.
Genau, und das haben wir halt in 2021 gemacht. Wir haben es aber nicht geschafft, das dann sozusagen weitere Geldgeber zu finden, das Spiel weiterzuentwickeln, für was, welche Gründe auch immer. Und dann bin ich halt, weil ich halt wieder einen Job brauchte, nach ein halbes Jahr habe ich bei einem befreundeten Studio nochmal gearbeitet als Projektmanager, und dann bin ich dann wieder zurück zu Flying Sheep gekommen, weil ich halt wieder einen Job brauchte, und die haben mir wieder einen Job angeboten. Und Achtung Autobahnstudios gibt es zurzeit, es ist praktisch zurzeit in der Transition von, wir haben es halt, es wurde als UG gegründet, also für alle, die das nicht kennen, eine UG ist im Grunde eine Mini-GmbH, wo man nicht die vollen 25.000 Startkapital braucht oder Eigenkapital, um die GmbH sozusagen zu incorporaten. Und wir haben jetzt halt dadurch, dass wir wollen gerne weiter an dem Spiel arbeiten, aber haben im Moment keinen guten Zugang, wie wir an Kapital kommen würden. Deswegen haben wir gesagt, okay, was wir überlegen zu machen ist, wir übergeben die Rechte an dem Spiel an eine neue Firma, die eine Genossenschaft ist, eine eigene, so heißt das Ding, ne, eingetragene Genossenschaft, also wo alle gleichermaßen alles besitzen und wo wir uns nicht, wo wir nicht das Problem haben, dass wenn jemand mal Zeit hat und Bock hat, was zu machen, dass es implizit irgendwie immer Arbeit für mich und meine Mitgründer ist. Weil das hat uns nie gefallen, wir wollten das nicht machen. Und entsprechend ist sozusagen gerade pausiert, und wir versuchen diese neue Firma sozusagen aufzubauen. Das ist auch nochmal ein ganz großer Rechercheaufwand, weil ich hatte ja mich vorhin schon als ökonomisch sowohl im volks- wie betriebswirtschaftlichen Sinne unkenntlich bezeichnet. Ich habe inzwischen viel gelernt durch die Gründung einer Firma, aber das heißt natürlich jetzt nicht, dass ich hier plötzlich zum Fachanwalt für, keine Ahnung, Firmenrecht oder wie auch immer man das nennt, geworden bin. Das heißt, das ist auch etwas, wo wir jetzt dran hängen. Aber ja, das ist die Geschichte von Achtung Autobahn und dem historischen Spiel, das wir versucht haben, dort zu machen.
Das ist ja wirklich hochinteressant, weil gerade auch nochmal die Sache mit dem ans Geld kommen und dass das nicht so richtig gelingen wollte. Es ist ja durchaus so, dass es in Deutschland auch in den einzelnen Bundesländern eine Reihe von Förderprogrammen gibt. Die sind unterschiedlich, ich sage mal, begünstigend. Manche wollen die Rückzahlung, andere nicht. Die Beträge sind natürlich auch unterschiedlich, und auch die Bedingungen inhaltlich, die an die Spiele geknüpft sind, sind auch manchmal strikter, manchmal nicht. Deswegen da nochmal nachgefragt. Also ich weiß gar nicht, wie ich die Frage formulieren soll, aber ich glaube, du ahnst, wohin ich hinaus will. Ich wollte noch mal fragen, in dieser Förderlandschaft Deutschland, mal ganz groß gesprochen, war es trotzdem euch nicht möglich, an Fördergelder zu kommen? Woran lag es? Woran hat es hier gelegen?
Also Fördergelder ist weniger das Problem, als dass
Ja.
es sozusagen weitere Finanzierungen sind. Okay, was ich damit meine ist, die Fördersummen reichen nicht aus, um ein Spiel sozusagen vollständig zu stemmen alleine. Du musst
Okay,
immer
ja.
Eigenkapital mitbringen. Und wenn wir also meistens ist es so, dass das gilt, glaube ich, für fast alle Lokalen, wie die Bundesförderung, die gerade pausiert ist, geht es so, dass es gibt meistens Konzeptförderungen, Prototypenförderung und Produktionsförderung. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist auch sehr dieser Logik der Filmförderung entnommen, weil das oft mehr, weil Förderungen oft an den Filmförderungen mit angegliedert werden. Genau, Konzept ist halt, ich sage es mal ganz salopp, ist halt, wir denken uns was auf Papier aus oder Prototypen so ein bisschen und schreiben im Grunde einen Pitch. Das kann schon durchaus komplex werden, aber das ist die Kurzform. Prototypen, ich teste aus, ob meine Core-Mechaniken funktionieren. Ich baue sozusagen das Grundgerüst, um dann mit diesem Grundgerüst weitere Geldgeber zu finden, um dann damit in die Produktion zu gehen, wo ich das vollständige Spiel mache. So, das Problem ist, das Problem sind nicht die Förderungen spezifisch, weil das ist nett, dass wir die haben. Das Problem ist, dass einfach so viele Spiele gerade am Markt sind, dass es schwer ist, einen weiteren Kapitalgeber zu finden, der sozusagen diese restlichen Prozente auffüllt. Zum Beispiel
Verstehe,
bei der
ja.
Prototypenförderung, wenn du ein junges Studio bist, dann kannst du bis 80% der Projektkosten gefördert kriegen. Zum Beispiel bei uns war das der Fall. Wir haben für den Prototypen, hatten wir Projektkosten von 100.000. Eigentlich 120.000, aber das wurde runtergekürzt auf 100.000, weil gesagt wurde, es ist kein richtig, richtig großes Projekt. Das passiert öfter. Wir haben es trotzdem versucht. Kann man ja mal machen. Und dann haben wir halt 80.000 bekommen und dann mussten wir die restlichen 20.000 selbst bringen. Das klingt jetzt, vielleicht klingt das für manche nicht viel. Für uns war das halt viel. Sie haben das geschafft, indem ich habe halt noch, keine Ahnung, 10, keine Ahnung, meiner Freunde angepumpt und die haben mir jeweils 500 € gegeben und jetzt auf ewig werden die mir das jetzt vorhalten. Also nicht wirklich, aber also das war ein großer Teil, wo ich sozusagen Geld reingekommen bin. Ich bin halt rumgegangen und habe das halt von meinen Freunden eingesammelt. Das kann man auch nur so oft machen. Denn klassischer Fall ist auch, dass Eltern vielleicht ein bisschen Geld haben und die einem Geld geben können. Da hatten wir über einen meiner Mitgründer ein bisschen Geld. Und ja, so ist das, haben wir einen Teil der Sache zurückbekommen und einen Teil, anderen Teil haben wir über sogenannte Rückstellungen gemacht. Das funktioniert, jeder Tax Advisor, wie heißen sie, Steuerberater wird wahrscheinlich jetzt die Stirn runzeln, wenn ich dieses Wort rumwerfe. Kommt von bei den Förderorten immer gerne rum. Das bedeutet, dass man eigentlich sein eigenes Gehalt zurückhält und sagt, dass ich investiere Zeit, das ist ja Geld wert, und das ist meine Investition. Das heißt, kurz gesagt, ich bezahle mich schlicht nicht. Eigentlich ist das im Grunde nichts weiter, als ob die Firma sich bei dir verschuldet. Das heißt, du machst im Grunde so eine Art Zeitinvestment in die Firma. Ist natürlich einfach, wenn du Gründer bist, kannst du dann Zeit in die Firma investieren, ist das nicht das größte Ding. Aber eigentlich ist das nur eine verzögerte Auszahlung. Und so kann man dann praktisch sozusagen das hinbekommen, dass man diese 100.000 vollkriegt. Genau, und das klingt jetzt auch erstmal nach viel Geld, aber 100.000 €, gerade jetzt mit Inflation, verstehen das glaube ich Leute noch ein bisschen mehr, ist nicht wirklich viel Geld, wenn man, zum Beispiel wir waren 8 Leute, wir haben alle nicht Vollzeit gearbeitet, muss man auch dazu sagen, und hatten da Geld für ein halbes Jahr, wo wir den Prototypen entwickelt haben, nicht in Vollzeit. Und das ist halt einfach nicht so viel Geld. Und das macht es halt manchmal ein bisschen schwer, da vielleicht auch mit ambitionierteren Projekten was zu machen und vielleicht auch das nächste Sache ist auch, wir sind ja alle junge Studios, ne? Nur weil ich vorher schon mal bei Flying Sheep gearbeitet habe, heißt das nicht, dass ich genau weiß, wie ein Indie-Game aufgemacht wird. Das heißt, da wird man auch mal irgendwann Fehler machen, das wird nicht alles sauber laufen und vielleicht ist der Markt auch nicht gerade nicht genau das Richtige und dann ist es dann halt schnell mal, dass man dann halt sofort dann in so einen Investmentstau redet. Und um zu sagen, was da danach kommt, ist eigentlich, dass man mit diesem Prototypen oder im besten Fall Vertical Slice dann eben zu Publishern, zu Investoren, was auch immer für Investoren, meinetwegen auch Banken, obwohl Banken meiner Erfahrung, ich habe noch nie gehört, dass jemand eine Bank in ein Spielprojekt investiert hat, geht und sagt, hey, wir haben dieses Ding, wir würden gerne dieses volle Ding machen und dafür bräuchten wir so und so viel Geld und wenn ihr das gibt, dann können wir auch damit sozusagen noch die Förderung von NRW oder vom Bund oder beide kombiniert beantragen. Aber man braucht dieses extra Geld und das war das, was uns gekillt hat. Es waren nicht die Fördergelder speziell, sondern dieses extra Geld, das haben wir einfach
Wahnsinnig.
nicht bekommen können.
Also wahnsinnig frustrierend muss es doch gewesen sein. Also danke für die Ausführung. Das war das Wissensfragment, was mir gefehlt hat, um mir das zu erklären. Jetzt verstehe ich das natürlich. Ist das nicht eine Erfahrung, nach der man sagt, okay, Leute, ihr habt da keinen Bock drauf. Tschüss, Achtung, Autobahn. Ich gehe wieder komplett zurück zu anderen Studios und arbeite da. Warum ist es bei dir anders gelaufen, offenbar?
Also es ist ja immer noch im Prozess, ne? Es ist so ein bisschen, man hängt ja auch an den Dingen und ich habe halt, also für mich ist es halt ganz besonders und das ist jetzt wahrscheinlich gefährlich, wenn das einer meiner zukünftigen Investoren hört, aber ich bin halt kein ich bin kein Unternehmer im klassischen Sinne. Klassischer Unternehmer, würde ich sagen, ist jemand, der möchte Geld machen. Also er hat nur, findet den Blue Ocean und macht ein Produkt, das keiner sonst macht, und dann macht er viel Geld. Oder sie. Mir liegt halt was am Produkt selbst, im Sinne von, also ich will nicht sagen, dass es den Unternehmer nichts an ihrem Produkt liegt, aber ich habe halt Bock, dieses spezifische Spiel zu machen, also Berlin Maniacs, beziehungsweise auch Spiele dieser Art, also Spiele mit sozialkritischem Kontext, politische Spiele, diesen Kram, da habe ich halt mega Bock drauf, und ich glaube, deswegen ist halt der Grund, warum auch viele im Team ähnlich noch an schon Bock hätten, dieses Spiel fertig zu machen, weil man eben auch diese Zeit investiert hat. Was uns halt, der Grund ist, warum es jetzt sehr langsam vorangeht, ist halt, was uns genauso wichtig ist, dass wir uns dabei nicht verausgaben und zu Tode crunchen und irgendwie nachts in unserer Freizeit arbeiten. Deswegen auch diese erstmal, deswegen ist der erste Ansatz halt auch erstmal, die Besitzrechte zu klären und zu sagen, okay, wir scheinbar wollen wir, oder das sind wir auch gerade zu klären, wer von uns denn überhaupt noch Bock hat, daran zu arbeiten, so, dann halt zu sagen, okay, scheinbar wollen wir noch daran arbeiten, dann lass uns erstmal regeln, dass wir wirklich auch alle sozusagen Besitz haben, dass es uns gehört zusammen, nicht nur uns dreien, die mal vor 3 Jahren gedacht haben, dass wir diese Firma gründen. Und dann können wir überlegen, gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, das zu finanzieren? Gibt es vielleicht auch zum Beispiel nochmal Sachen, dass wir es bekannter machen können über Social Media oder so, dass wir vielleicht doch nochmal irgendwie was wie Crowdfunding probieren können, was wir übrigens wussten, was haben wir da damals absichtlich noch zurückgehalten, weil wir eine bestimmte Marketingstrategie für die Investoren sozusagen freihalten wollen. Hat nicht geklappt, war halt ein Versuch. Ja. Naja, aber also da, so würde ich es halt erklären. Ne? Wir haben halt Interesse am Gegenstand.
Und dann habe ich noch eine Frage, eine kleine. Warum Achtung Autobahn?
Weil es ein toller Titel ist. Also nee, ist nur die kurze Antwort. Also die Geschichte geht im Grunde so, dass ich mit meinem Mitgründer, wir hingen rum und haben obskure Bands aus Düsseldorf uns, glaube ich, angehört. Und er kommt aus Detroit und wir haben über die furchtbare Existenz der Third Wave of Emo gesprochen. Ich weiß nicht, ob dir diese Musik
also ich noch war etwas selber früher Hohepriester der Emo-Bewegung, aber First Generation quasi.
Ah, First Generation, also Fugazi, noch die Punk-Sache.
Ganz am Anfang, aber das ist lange zurück, deswegen erklär's doch kurz.
Also die Sache war, wir haben darüber geredet und wie furchtbar diese ganzen Sachen, die halt in den 2000ern, das was wir wahrscheinlich, so die Millennials mit den Emos verbinden, diese 2000er-Bewegung die so ein bisschen aussahen wie Goths, aber irgendwie pinke Haare hatten ihre abgeschnittenen Handschuhe und die von den Goths dann auch irgendwie gehasst wurden. Ja. Genau nicht das, sondern das, was im Grunde die Emo als Musik vorangegangen ist, ist ein Absprung vom Punk aus irgendwann in den 80er Jahren, mal so depressiver Punk, und dann gab es diese ganze Bewegung in den 90ern, der bekannt ist als Midwest Emo, das eben hauptsächlich aus den Midwest States in den USA kam und extrem erfolgreich in Deutschland ist, oder du findest halt hier immer wieder so ein paar Hängengebliebene drauf. Und wir haben da so drüber geredet. Und dann browsten wir so umher und fanden eine Band, und ich habe vergessen jetzt, wie sie hieß. Ich glaube, die wurde benannt nach irgendeinem französischen Krimi. Ich glaube, Columbo? 125 Rue Montmartre. Es war so eine ganz merkwürdige Adresse, war der Titel. Es war so eine typische, Emo-Band, die ist so cool, die hat sogar einen abstrusen, einen völlig abstrusen Titel. Und die hatten einen Song, den wir da gefunden, der war auf einem Compilation-Album, das hieß Achtung Autobahn. Und dieses Compilation-Album gab es halt dieses eine Jahr irgendwann mal mit einem Label, das genau nur diese Sache rausgebracht hat. Und daraus wurde Achtung Autobahn Studios. Das war also sozusagen nichts weiter als ein repräsentiert unseren obskuren Musikgeschmack.
Mein Gott, Achtung Autobahn Studios. Das ist so jetzt für mich ein kleiner Twist, ehrlich gesagt. Weißt du, wie lange ich vor meinem kleinen Vorbereitungspapierchen saß und mir dachte, alles klar, ich kenne die Antwort. Sie machen historische, sozialrealistische Spiele. Sie blicken kritisch, reflektiert mit modernem Auge zurück in die Vergangenheit. Wie könnte man sie anders nennen als mit einem Autobahnbegriff? Der infrastrukturelle Fortschritt und entstanden maßgeblich unter den Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg. Da dachte ich mir, das ist ja genial. Das ist ja quasi subversiv. Das ist zwischen den Zeilen. Das ist Meta. Und jetzt kommt so eine Erklärung. Also die ist auch also gut, aber anders.
Ja, also das ist tatsächlich die Geschichte, wie wir auf den Begriff gekommen sind. Warum? Ich fand den, also natürlich ist, weswegen ich gesagt habe, ist einfach ein cooler Titel. Ja. Ich musste an den Slayer-Song God Hates Us All denken. Da gibt's dieses Interview mit dem Frontmann von Slayer, dessen Namen ich gerade vergessen habe, was sehr beschämend ist, aber wo er auch einfach nur auf das Interview antwortet, weil es halt ein geiler Titel ist. Und so blöd es ist, dass ich glaube, einer der erfolgreichsten Sachen, die wir mit dieser Firma gemacht haben, war der Titel, weil das wurde uns immer gesagt, der ist cool.
Ach Mensch, aber das ist ja spannend. Das heißt also, um diesen Bogen mal zu schlagen, auch nochmal zum Anfang zurück, wo ich ja von diesem Tweet berichtet habe, ne? Developing entertaining games based on political history and government funding.
Ja.
Du planst jetzt quasi über die lange Spur, die Außenspur sozusagen mit langem Anlauf wieder den Weg zurück in die vielleicht sogar auch akademische Welt, Fragezeichen. Also vom Zuhören her klingt das nicht nur nach spannenden Plänen, sondern ich versuche auch noch so ein bisschen zusammenzubringen, wie es jetzt eigentlich genau für dich aussehen soll, wenn dann alles also so geht, wie du es dir vorstellst. Also zum einen das Übertragen dieser Lizenzen und der Rechte in das neue Genossenschaftsstudio, wenn das denn dann klappt, und zum anderen aber auch den Abschluss vorantreiben und über diese akademische Schiene noch kommen. Soll sich dann alles treffen in diesem neuen Studio oder willst du auch wirklich mehr Zeit in Zukunft noch in Forschung und akademisches Arbeiten investieren oder schließt sich das gar nicht aus?
Ich hoffe, es schließt sich leider oftmals zeittechnisch aus, ja, also das ist ja die Realität, das ist sozusagen mein realistisches Ich, das es redet, mein utopisches Ich möchte das gerne zweigleisig fahren. Sagen wir so, dass das Verkopfte darüber nachdenken, das Theoretische, und mit Theoretischem meine ich jetzt nicht zwingend, dass es komplett praxisfern ist, aber sozusagen das Abstrahierende darüber nachdenken möchte ich eigentlich nicht missen. Und es muss jetzt nicht zwingend sich alles in diesem neuen Studio oder in der Fortführung von Achtung Autobahn kanalisieren, aber ich habe schon Lust, Spiele wie jetzt Berlin Maniacs ist als ein Beispiel, es ist auch ein erster Versuch, wir wollten da ja auch ein Entertainment Game machen, jetzt nicht zwingend ein Serious Games Game, dass da sozusagen in diese Richtung weiterzugehen. Ob ich das jetzt mache, indem ich angestellt bin oder indem ich in dem Achtung Autobahn vielleicht doch noch schafft, sich sozusagen auf eigene Beine zu stellen, das würde ich nehmen, wie es kommt. Auch weil jetzt die letzten Jahre, also so ein Studio zu gründen, ist schon sehr anstrengend und ich bin immer noch so ein bisschen in dem Fallout davon, mich zu erholen. Also ist halt einfach oder in dem Raum mich davon zu erholen, das ist schon so eine Realität, aber da habe ich schon Lust, mich weiter mit zu beschäftigen. Es gibt auch in unserem Umfeld halt einige weitere kleinere Projekte, oder das stimmt gar nicht kleinere, aber andere Projekte, bei denen ich jetzt nicht unbedingt maßgeblich dran beteiligt bin, aber auch gerne mithelfe. Zum Beispiel hat eine Freundin von mir, die auch bei Achtung Autobahn mitgearbeitet hat an Berlin Maniacs, die arbeitet an ihrem eigenen Projekt, das aus ihrer Masterarbeit heraus entstanden ist, wo es um den spanischen Faschismus geht und die Aufarbeitung davon. Sie kommt halt aus Spanien. Und wir haben noch eine andere Kooperation bei Achtung Autobahn, die sehr langsam anläuft, weil es da auch wiederum schwierig ist, Geld zu finden, mit einem Studio aus Kenia, wo wir versuchen, tatsächlich ein Webgame zu machen, oder zumindest ein sehr kleines Serious Game über die, und es ist jetzt sehr frei gefasst, über die den europäischen Imperialismus und wie der sozusagen wir haben noch nicht richtig entschieden, ob wir es in Ostafrika in der Gegend von Kenia ansiedeln wollen oder vielleicht doch eher im Westen Afrikas, da um die ökonomische Ausbeutung der Europäer geht. Also wie die sich jetzt nicht zwingend wie die Sklaverei, den Sklavenhandel, das ist ja auch noch ein ganz anderes Thema, sondern vor allem um den im späten 1900 einsetzenden ökonomischen Imperialismus, wo da halt sich sozusagen in Staaten eingekauft wurde und Protektorate entstanden sind und wie sozusagen sehr, sehr, sehr runtergebrochen man vielleicht in einem Spiel darstellen könnte, wie sozusagen diese ökonomische Einflussnahme der Europäer auf also afrikanisch ist ja auch immer, ist ja ein ganzer Kontinent, ne? Also sagen wir jetzt mal in der Gegend von Kenia, sozusagen funktionieren kann. Und das ist aber halt sehr, sehr am Anfang. Das ist halt, da haben wir versucht, diese Kooperation mit diesem Studio called Jaiwe Studios in Kenia aufzubauen. Das ist, da versuchen wir uns gerade auch an Universitäten überall in der Welt zu connecten, um da möglicherweise einen Rahmen zu finden, in dem wir das sozusagen entwickeln können. Das ist aber intentional ein kleineres Projekt, weil wir sagen, wir gerne mal ausprobieren würden, wie es funktioniert, sozusagen zu kooperieren und auch eben diese Blickwinkel zusammenzubringen. Auf der einen Seite ich als jemand, der aus Deutschland kommt, der den europäischen, den vor allem auch den deutschen Imperialismus, also den nicht die Nazi-Zeit, sondern eben vorher die den Imperialismus zur Zeit des Kaiserreichs in der Schulzeit eher so am Rande mitbekommen hat, also und auch generell als etwas unterrepräsentiertes in der deutschen Erinnerungskultur sehe. Es gibt es auf jeden Fall, also ich will jetzt niemand auf den Fuß treten, aber es ist halt im Vergleich zu sowas wie Nazi-Deutschland jetzt eher weniger präsent.
Ja.
Also das würde mich interessieren. Und natürlich in der Kooperation mit Leuten vor Ort, die einen ganz anderen und ganz eigenen Blick auf diese Geschichte haben werden. Weil ich möchte jetzt mich aus Europa dort hinsetzen und sagen, wir machen jetzt mal ein Spiel drüber und dann machen wir das schon alles richtig. Also das ist halt auch noch so ein Ding. Also in diese Richtung möchte ich gehen, das finde ich faszinierend.
Also ich kann es nur, Quatsch, wiederholen, gar nicht, ich habe es noch gar nicht gesagt, aber dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen. Ich bin sehr froh, dass der Algorithmus dieser mittlerweile Höllenplattform noch ein letztes Mal was Gutes für mich getan hat und ich quasi jetzt ohne Witz über diesen Tweet von der Value Conference auf deine Arbeit aufmerksam geworden bin. Ich wusste vorher nichts von Achtung Autobahn, ich wusste nichts von deinem Arbeitsweg im wörtlichsten Sinne. Oder im Entfernten, nein, wir wissen, was wir meinen. Ich wusste das alles nicht. Und jetzt durch dieses Gespräch und auch schon durch meine Vorrecherche sind mir nicht nur neue Gedanken für ganz eigene Ideen gekommen, sondern ich fand es auch einfach sehr faszinierend, dir zuzuhören und zu erfahren, wie dein Weg jetzt in die Branche hinein aussah. Wirklich, also ein ganz großes Dankeschön für eine tolle Stunde, die ich jetzt mit dir haben durfte.
Ja, danke, dass du mich hattest.
Sehr schön. Ich wag gar nicht mehr zu sagen. Wir können es dabei belassen. Wollen wir es so tun?
Können wir so machen.
Eine letzte Frage noch, vielleicht doch noch. Kleine Abschlussfrage quasi, ne? Ja, lässt sich beantworten mit zwei wenigen Worten. Du hast vorhin erwähnt, vor einigen Stunden, du magst Assassin's Creed nicht. Warum?
Ist eine verkopfte Antwort.
Ja, ich bin gespannt.
Es sind drei Worte, das sind Historisten. Nein, okay, wie kann ich das schlau ausdrücken? Vielleicht runterbrechen. Also, okay, es ist vielleicht ein bisschen zu fies gesagt. Ich sage mal, es ist nicht unbedingt meine Lieblingsserie. Ich finde sie sehr faszinierend, aber es ist nicht zwingend das interessanteste Geschichtsbild, das ich finde, dass sie verkörpern. Mein Problem dahinter ist eigentlich simpel und das ist tatsächlich ein sehr, das soll jetzt niemand davon abhalten, dieses Spiel zu spielen. Ich spiele die auch, alle. Ich bin aber auch, ich fühle mich manchmal verpflichtet als Historiker. Ich finde ihren, den geschichtstheoretischen, das geschichtstheoretische Weltbild, das ihm den Assassin's Creed Spielen zugrunde liegt, finde ich etwas veraltet. Und das ist dieses, wir versuchen die Vergangenheit so genau wie möglich abzubilden, wie es wirklich war. Und da hinten, das sind die drei magischen Worte, die da hinten sind, wie es wirklich war. Also für die Nicht-Historiker unter euch, das ist eine, wahrscheinlich jeder Historiker wird immer getriggert, wenn das jemand sagt. Das sind, bezieht sich auf einen berühmten Historiker aus dem 19. Jahrhundert, der unter anderem auch eben wissenschaftliches Denken mit begründet hat, Leopold von Ranke, und der halt gesagt hat, die Aufgabe des Historikers ist, eben Geschichte so zu beschreiben, wie es wirklich geschehen ist. Ich kann mich an das genaue Zitat nicht mehr erinnern, aber das geht in diese Richtung. Ist natürlich auch dort weitaus komplexer, aber es spielt auf diesen Geschichtsbegriff an. Und wenn man die Leute von The Assassin's Creed machen, reden hört, dann sieht man, dass eben auf dieses doch immer noch sehr populäre Geschichtsbild sehr stark referiert wird. Die sind auch nicht die einzigen, die das machen. Die meisten Leute, die historischen Spiele sozusagen als kommerzielles Produkt erstellen, tun dies. Aber das ist ein Grund, warum ich gerade bei Assassin's Creed und vor allem auch bei der Discovery Tour, obwohl ich dazu sagen muss, ich kenne von der Discovery Tour vor allem nur Origins kenne ich gut, die anderen habe ich immer nur so angespielt. Da muss man sagen, da wünsche ich mir manchmal mehr, wie soll ich sagen, Kontextualisierung, wie historisches Wissen tatsächlich hier heute, vor allem auch von den Leuten, die Assassin's Creed machen, tatsächlich erst geschaffen wird. Was nicht schlimm ist, das ist cool und ist auch gut. Und deswegen sage ich mir, Assassin's Creed würde ich mir manchmal dieses reflexive Moment wünschen. Ich bin mir aber auch bewusst, dass es ein AAA-Spiel ist und dass es einfach Millionen von Geld machen muss und deswegen das jetzt nicht zwingend im Fokus steht. Aber es wird dann halt oftmals auch von Ubisoft selbst als sozusagen so als akkurat verkauft, auch von den Historikern dort. Und da würde ich mir halt mehr wünschen und deswegen habe ich diesen kleinen Nebensatz eingebaut, dass das nicht mein Lieblingsspiel ist.
Daher kommt das. Sehr, sehr, sehr gut. Ich finde es sehr toll, weil ich habe den gleichen Blick wie du drauf, also identisch, aber bei mir ist das Ergebnis dann, ich finde es fantastisch, dass es diese Reihe gibt, nämlich aus dem Grund, die ist so erfolgreich und so viele Leute spielen es, auch wegen dieses überholten, alten, aber immerhin marketingtechnisch hocheffizienten Versprechens zu spielen, wie es damals wirklich war und zu erleben, wie es damals wirklich war. Deswegen, glaube ich, stellen die das ja auch so in den Vordergrund, weil sich das gut verkauft. Aber ich finde es eben fantastisch, weil diese Probleme gibt's, aber weil so viele Leute Assassin's Creed spielen, ist das dann einmal im Jahr oder wann auch immer das nächste rauskommt, eine Möglichkeit, all diese Themen zu besprechen, weißt du, und man weiß, dass die Leute entweder zuhören, weil sie selber das Spiel gespielt haben und nicht wissen, in welche Diskussion sie hier gerade reinkommen und dann vielleicht was mitnehmen, oder zum anderen, die zumindest verstehen Bezugspunkte, weil die meisten Leute aus einer gewissen Zielgruppe heraus haben mit Assassin's Creed schon mal zu tun gehabt. Also das ist immer das eine große Event im Jahr, wo die Spielekritik auch diese Themen ansprechen kann, ohne ewige Herleitung zu bemühen, sondern wir können an einem aktuellen Beispiel erklären, wie sich das verhält zwischen Geschichte, Geschichtsbildern, digitalen Spielen. Deswegen finde ich das faszinierend. Aber die Probleme, die du beschreibst, also auch die Discovery Tour, die pädagogisch wertvoll inszeniert war wie eine Museumsführung in den 80ern, in so einem muffigen Museum, wo es so hieß, bitte nicht weitergehen, bis der Führer zu Ende gesprochen hat. Also um Gottes Willen, der Museumsführer. Das war so, das war so, okay, alles klar, wo soll ich nur anfangen? Aber bei mir geht's dann eben in die Richtung von, ich ärgere mich nicht, sondern ich sehe sehr viele, ich sag mal, Gelegenheiten zum Austausch.
Ja, ja, sehe ich genauso. Also ich schreibe halt auch viel, bringe es auch oft an, genau deswegen. Toll. Deswegen sagt ihr auch, ich finde die Spiele faszinierend, aber es gibt ja den Unterschied, ne, zwischen, ich finde viele Sachen faszinierend, muss sie dann aber nicht unbedingt total mögen, aber das muss ja nicht für alle gelten. Ich bin ja jetzt, muss niemandem meine Meinung aufdrücken. Das mag allen selbst belassen sein.
Sehr schön. Ja, also wenn das nächste Assassin's Creed kommt, vielleicht wird eine kleine Mail von dir durch den Briefschutz flattern und dich einladen vor mein Mikrofon. Ich will aber nichts versprechen, wer weiß, wo da mein Kopf wieder sein wird, aber ich fand es ganz spannend. Also nochmal ein großes Dankeschön für deine Zeit. Ich war letzte Woche auf einer Tagung und habe da ein Panel moderiert und wollte gerade so gewinnend in die Menge schauen und sagen, das war Rüdiger Brandes, aber ist ja Quatsch, wir sind ja hier unter uns. Naja, also jedenfalls, du, vielen Dank dir, ich wünsche dir noch eine schöne Woche und ich hoffe, wir hören uns zu irgendeinem Anlass bald wieder.
Vielen Dank, dir auch.
Leute, war das nicht nett? Ich fand's richtig nett. War ein schönes Gespräch mit Rüdiger Brandes, einem Menschen, den ich dank des Algorithmus überhaupt erst kennengelernt und jetzt auch schätzen gelernt habe. Bin ganz gespannt, was er so in Zukunft anstellen wird und ich hoffe, er hat, wie schaffe ich denn jetzt hier die Brücke? Mir fällt sie nicht ein, deswegen Ende des Satzes, neuer Absatz. Liebe Leute, ihr könnt OKCOOL auch unterstützen, finanziell. Es gibt die Möglichkeit, OKCOOL bei Steady zu unterstützen, wenn ihr mehr von dem und noch vielem anderen wollt. Denn dort produziere entweder nur ich alleine oder mit Gästen oder mit meinen wunderbar geschätzten Teammitgliedern und freien Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Lea Irion und Rainer Siegel eine Reihe von ganz besonderen Podcast-Formaten hier im Universum von OKCOOL, die sich drehen um Audioreportagen, Monologe, Dialoge, Interviews, alles Mögliche eigentlich, aber immer bemüht, einen etwas frischen und ungewöhnlichen Blick auf die Welt der Spiele zu werfen. Da brodeln auch schon wieder neue Formatideen unter der OKC-Haube. Guckt doch mal rein. 5 Euro im Monat seid ihr dabei. Jahresabo ist eine Möglichkeit, Monatsabo, aber für die Kurzentschlossenen auch. Ich würde mich freuen. Schaut es euch an, ist alles verlinkt in der Folgenbeschreibung. Ich wünsche euch eine gute Zeit und freue mich, euch bald wieder hier im Gehörgang begrüßen zu können.